ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Freitag, der 17. Oktober und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Und Kai, wir sind am Ende einer Woche, in der so viel über den Wehrdienst diskutiert und auch berichtet wurde, wie schon lange nicht mehr.
Der geplante neue Wehrdienst wird immer mehr zum Zankapfel in der Koalition.
So hieß es jetzt zum Beispiel an diesem Dienstagabend in der Tagesschau. Und Zankapfel, das war noch zurückhaltend formuliert, ist ja vor allem diese Idee, junge Männer per Losverfahren für die Musterung auszuwählen. Diese Idee ist Union und SPD in dieser Woche so richtig um die Ohren geflogen. Da war dann schnell die Rede von Lotto-Wehrpflicht oder sogar von per Los an die Front. Norbert Röttgen von der CDU, der gehört zu denen, die dieses Losverfahren vorgeschlagen haben oder wie er es nennt, die Wehrpflicht bei Bedarf. Und das hat er getan, gemeinsam mit Abgeordneten von der CSU noch und auch der SPD. Und an diesem Donnerstag im Bundestag, da hat Norbert Röttgen so für diese Idee geworben.
Nach dem Zufallsverfahren trifft jeden Mann das die gleiche Chance, das gleiche Risiko. In dieser Gleichheit liegt die Fairness und die Rationalität dieses Verfahrens. Und darum haben wir uns für dieses Verfahren entschieden.
Aber mit Fairness und Rationalität ist bei dieser Diskussion scheinbar nicht mehr viel zu gewinnen. Der Begriff der Wehrdienstlotterie, der ist einfach zu stark. Und auch Katharina Dröge, das ist ja die Fraktionschefin der Grünen, die hat diesen Begriff am Donnerstag im Bundestag genüsslich benutzt.
Wie kommen Sie aus diesem Schlamassel, den Sie mit dem Vorschlag der Wehrdienstlotterie angerichtet hat, wieder raus? Einfach durchziehen, das wissen Sie selber, das wird alleine deshalb schon nicht mehr gelingen, weil Sie mit diesem Vorschlag einen verheerenden Eindruck im Land erzeugt haben.
Und die Opposition hat es gerade wirklich leicht, denn für diesen verheerenden Eindruck, da ist die schwarz-rote Koalition ganz allein verantwortlich. Sie hat diesen Streit vom Zaun gebrochen, als es eigentlich noch gar nicht nötig war, nämlich noch bevor das Gesetz für den neuen Wehrdienst überhaupt zum ersten Mal im Bundestag debattiert wurde. Und was es alles noch unübersichtlicher macht, es gibt nicht nur unterschiedliche Positionen zwischen der Union und der SPD, sondern auch innerhalb der SPD. Da hast du auf der einen Seite einige SPD-Abgeordnete, wie zum Beispiel die stellvertretende Fraktionschefin Siemtje Möller, die ist für dieses Losverfahren. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Verteidigungsminister Pistorius, der dagegen ist. Inzwischen haben alle etwas abgerüstet, den Gang rausgenommen in der schwarz-roten Koalition, zumindest verbal. Und sie versuchen offenbar, diesen Schaden, der entstanden ist, zu begrenzen. Und wie groß der Schaden ist und auch die Verunsicherung durch diese Debatte, darüber spreche ich gleich mit Uli Haug. Und Kai, das ist ja dein früherer Kollege hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio, als du noch hier warst. Und er ist jetzt immer noch mein Kollege. Und Uli hat diese wilden Tage, diese wilde Debatte um den Wehrdienst genau verfolgt, wie möglicherweise auch Wladimir Putin in Moskau, der sich vermutlich freut, dass wir uns in Deutschland so streiten.
Und das, Anna, scheint mir exakt das Problem zu sein an diesem schwarz-roten Krach, dass überall da draußen und auch im Kreml der Eindruck zurückbleibt, Putin rüstet auf, materiell und personell, und hier zerstreiten wir uns über Details beim Wehrdienst. Abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich auch die Militärs die Haare raufen, weil der Zeitplan natürlich ins Wanken gerät. Ich bin da vielleicht auch selber ein bisschen leidenschaftlich, weil ich mich diese Woche auch sehr intensiv mit diesem Thema befasst habe, und zwar für den Tagesschau-Podcast 11KM mit der Kollegin Elena Kuch. Also ich war da sehr dicht dran an diesem Thema, ebenso wie ihr in Berlin. Und einen Link dafür stellen wir gerne in die Shownotes dazu.
Das ist gut, dass es einen Wehrdienst geben soll. Dafür ist letztendlich ja Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich. Und wir gucken jetzt auf diesen Angriffskrieg wieder genauer. Jedenfalls auf alles, was rund um die Ukraine wichtig ist in dieser aktuellen Lage, Kai.
Putin hört und sieht sich das ganz sicher an, was in Berlin passiert, auch in Sachen Wehrdienst. Aber Vermutlich blickt er derzeit mit noch interessierteren Augen nach Washington, wo ja heute Freitag ein Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky anstand. Womöglich hat Putin Trump da aus seiner Sicht gerade rechtzeitig vorher nochmal an die Strippe bekommen, gerade als es eng zu werden drohte für ihn. Denn in den letzten Tagen schien sich der US-Präsident doch zunehmend auf die Seite der Ukraine zu schlagen. Von weitreichenden Waffen, von Tomahawk-Marschflugkörpern war die Rede. Dazu viel Frustration über Putin von Seiten Trumps. Und jetzt sprach und schrieb Donald Trump nach diesem Telefonat mit Wladimir Putin von Great Progress, von großem Fortschritt, den man in diesem 2-Stunden-Gespräch gemacht habe. Achtung, exakt davon, von Great Progress, war auch die Rede vor dem im Nachhinein ja zweifellos desaströsen Treffen in Alaska. Und damals schaffte es Putin, Trump von scharfen Sanktionen zum Beispiel abzuhalten. Und genau nach dem ja sozusagen im Kongress bereitliegenden Sanktionspaket wurde Trump jetzt nach diesem erneuten Telefonat mit Putin auch gefragt.
I'm not against anything. I'm just saying it may not be perfect timing. It could happen in a week or two.
Ich bin gegen gar nichts, aber es kann sein, dass das Timing nicht perfekt ist, so Trump. Denn er will ja jetzt zum zweiten Mal Putin treffen. Das ist verabredet und wird jetzt vorbereitet und könnte, Zitat Trump, in 2 Wochen oder so ähnlich stattfinden. Der Ort jedenfalls steht fest. Diesmal ist es nicht Alaska, sondern Europa, genauer Ungarn, also bei Viktor Orban als Gastgeber, wo der russische Machthaber ebenfalls nicht fürchten muss, auf der Stelle verhaftet zu werden. Die Ausgangslage aus meiner Sicht jedenfalls ist eindeutig. Trump wird sich jetzt auf die Fahnen schreiben, er habe Putin mit seiner Tomahawk-Drohung weiche Knie beschert, auch ohne diese liefern zu müssen, woraufhin der sich nun auf ein neues Treffen einlasse.
I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea.
Ich habe ihm tatsächlich gesagt, würde es dich stören, wenn ich ein paar tausend Tomahawks an deine Gegner gebe. Er mochte die Vorstellung nicht, berichtete Trump später freimütig und einigermaßen selbstzufrieden über das Telefonat. Natürlich gefällt Putin die Vorstellung von weitreichenden Waffen nicht und Trump von genau dieser Lieferung abzuhalten, dürfte ein Ziel des Telefonats gewesen sein. Und der US-Präsident deutete denn auch hinterher bereits an, dass die USA die Tomahawks eigentlich auch eher selber benötigen würden. Aber wer sagt, dass der Kremlherrscher diesmal ernsthaft verhandeln will und nicht eben erneut Trump hinhält, Zeit gewinnt und schlicht Sanktionen und Waffenlieferungen verhindert? Es war ja stets Kreml-Strategie, die USA und die Ukraine zu spalten. Nicht auszuschließen also, dass er mit einem einzigen Telefonat dieses Ziel erreicht hat, in genau dem Moment, in dem Trump und Zelensky ihm etwas zu eng zusammenrückten.
Ja, und Putin dürfte es auch überhaupt nicht gefallen haben, dass sich zum Beispiel Trump und Kanzler Merz bei deren erster Begegnung im Weißen Haus so gut verstanden haben. Jedenfalls war es schon ungewöhnlich, wie die Trump-Regierung ihre Wortwahl gegenüber Russland und der Ukraine verändert hat in den vergangenen Wochen. Was wohl der Frustration Trumps geschuldet war, dass er diesen Krieg Nummer 9, wie er sich ausdrückt, ja zwar den zwischen der Ukraine und Russland, immer noch nicht beenden konnte.
Ja, dieser Kontrast war zuletzt fast schon atemberaubend, fand ich. Wenn wir uns nochmal vor das innere Ohr holen, wie dieses ja wirklich verheerende Treffen mit Zelensky im Weißen Haus am 28. Februar ausgegangen war, mit einer Demütigung des ukrainischen Präsidenten auf offener Bühne.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg, warf Trump Zelensky da unter anderem an den Kopf, wonach dann ja kurze Zeit später tatsächlich Anfang März mal kurz die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt wurden. Und jetzt hatten die USA zuletzt offenbar ihre geheimdienstliche Unterstützung für die Ukraine ausgeweitet. Und es sagt Verteidigungsminister oder vielmehr Kriegsminister, muss man ja jetzt sagen, Pete Hegseth beim NATO-Treffen diese Woche diese Sätze, die er garantiert nicht ohne Billigung seines Chefs gesagt hätte.
Wenn dieser Krieg nicht endet, wenn es keinen kurzfristigen Weg zum Frieden gibt, dann werden die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten die notwendigen Schritte einleiten, dass Russland die Kosten für seine anhaltende Aggression zu spüren bekommt. Wenn wir zu diesem Schritt genötigt sind, ist das US-Kriegsministerium bereit, sich in einem Maße daran zu beteiligen, zu dem nur die Vereinigten Staaten in der Lage sind.
Das war eine handfeste Drohung in Richtung Putin von einem Mann, der im Juli, wir erinnern uns, noch im Alleingang Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgehalten hatte. Und Hegseth lasse ich auch deshalb hier so zu Wort kommen, weil er aus meiner Sicht so ein bisschen die personifizierte 180-Grad-Wende der letzten Wochen im Umgang mit der Ukraine, aber auch mit Russland darstellte und damit stellvertretend für die geänderte Rhetorik von Trump selbst über die letzten Wochen steht. Beide schienen auf einmal doch zu glauben, dass man mit Waffen für die Ukraine den Druck auf Putin erhöhen kann. Vor wenigen Wochen oder Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. In Brüssel hat Hegseth tatsächlich die Europäer offen dazu aufgerufen, mehr Waffen in den USA zu kaufen, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Aber du kennst ja die USA auch sehr gut, Anna, und warst wiederholt in den letzten Monaten in Washington, hast unter anderem den Bundeskanzler begleitet. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Aber ob man wirklich von einem nachhaltigen Sinnes- oder Stimmungswandel bei Trump sprechen kann, das weiß man bei ihm eben nie so genau. Und nach diesem Putin-Telefonat sah es dann doch eher schon wieder so aus, als habe Trump eine weitere 180-Grad-Drehung, und zwar diesmal in Richtung Putin, hingelegt. Und es ist eben auch gerade mal 2 Monate her, dass Trump Putin in Alaska den roten Teppich ausgerollt hat. Vermutlich werden wir also erst in ein paar Tagen wissen, ob Trump sein erneutes Treffen mit Putin diesmal mit Druck in irgendeiner Form unterfüttert oder ob er nach wie vor glaubt, der russische Machthaber würde sich allein mit Hilfe roter Teppiche dazu überreden lassen, vom Morden in der Ukraine abzusehen.
Tja, also ich finde es interessant, dass Trump sich auf ein weiteres Treffen mit Putin einlässt, weil ja über sein erstes Treffen in Alaska wirklich nicht positiv berichtet wurde. Und damit meine ich jetzt gar nicht hier in Deutschland oder in Europa, sondern auch in den USA und dann zum Teil auch von den Medien, die ihm normalerweise gewogen sind, also zum Beispiel von Fox News. Also es gab so über dieses erste Treffen zwischen Putin und Trump in Alaska doch so ein bisschen beschämtes Kopfschütteln in den USA. Deswegen finde ich das interessant, dass Trump sich jetzt ein zweites Mal mit Putin treffen möchte, dass Putin versucht, mit Trump zu telefonieren, bevor Zelensky Trump im Weißen Haus trifft. Das finde ich fast gar nicht überraschend, weil nämlich diese neue Qualität der Waffenlieferung auch ihre Wirkung bei Putin nicht verfehlen wird. Tomahawk-Marschflugkörper, die haben eine Reichweite von 1600 Kilometern. Und würden die USA wirklich diese Marschflugkörper oder einige Marschflugkörper an die Ukraine liefern, würde das jetzt nicht den Krieg verändern, aber es würde eine neue Dimension reinkommen, weil dann nämlich alle möglichen militärischen Einrichtungen in Russland oder auch Energieanlagen, Ölraffinerien, die ja in einem Radius sich von 1600 Kilometern Entfernung von der Ukraine befinden, plötzlich als neue Ziele ins Visier genommen werden können von den Ukrainern. Also die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern, das ist schon eine Qualitätsänderung. Und ich bin jetzt wirklich einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist völlig offen. Du hast das ja auch schon angedeutet, ne, dass Trump jetzt schon wieder so ein bisschen zurückgegangen ist von, naja, wir brauchen ja die Tomahawks auch selbst. Und das, was Pete Hegseth diese Woche hier gesagt hat, diese Woche in Brüssel, geht, glaube ich, vor allen Dingen in diese Richtung, auch guter Verkäufer amerikanischer Waffensysteme zu sein, weil es halt jetzt diese Vereinbarung gibt zwischen den Europäern und den USA, dass wir in Europa die Waffen aus den USA kaufen dürfen, um sie dann an die Ukraine zu liefern.
Ums Geschäft, das ist völlig klar. Und Trump beäugt ja auch so ein bisschen oder wünscht sich ja auch in Zukunft vielleicht eines Tages mit Russland wieder blühende wirtschaftliche und Handelsbeziehungen zu haben. Also klar war Hexet da in Brüssel auch Verkäufer, aber ich fand nur irgendwie interessant, dass mittlerweile sich die Erkenntnis ja durchgesetzt zu haben schien, dass Waffenlieferungen an die Ukraine einen Unterschied machen können und Putin unter Druck setzen können. Also das ist ja fast schon wieder in Richtung Joe Biden, ne? Also wo Trump nie hin wollte. Insofern fand ich das bemerkenswert, dass Hexet das so offen in Brüssel auf der NATO-Bühne gesagt hatte.
In jedem Fall. Also bemerkenswert ist das, ne, wenn wir überlegen, wie sein erster Auftritt war im Februar von Pete Hegseth in Brüssel, wo er den NATO-Partnern gesagt hat, ihr seid übrigens allein, wir USA sind gar nicht mehr da. Ist das in jedem Fall bemerkenswert und du hast auch völlig recht, dass Pete Hegseth nur das sagt, von dem er weiß, dass Donald Trump ihm an der Stelle auch zustimmen wird. Was anderes würde er sich da jetzt auch nicht trauen. Und offenbar hat ja auch Putin in diesem Telefonat mit Trump wieder an die guten wirtschaftlichen Beziehungen erinnert. Ne? Das sind ja immer so ähnliche Bestandteile der Telefonate, die wir mitbekommen. Also das muss man ja immer dazu sagen. Wir sind ja leider keine Mäuschen. Ja. Aber soweit jetzt die USA. Was Europa betrifft, so versuchen sich die Europäer besser zu wappnen gegen einen möglichen russischen Angriff. Darum geht's ja auch, was jetzt unsere Wehrdienstfrage angeht, aber ganz konkret auch, was Drohnen angeht, Kai.
Ja, Drohnenbekämpfung ist das Herzstück dessen, so würde ich es mal ausdrücken, was die EU-Kommission an diesem Donnerstag an Abwehrplänen vorgestellt hat in Brüssel, wobei ich schon mal vorwegnehmen kann, dass man sich langsam aber sicher von diesem Begriff Drohnenwall zu verabschieden sucht, den ja Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach den russischen Luftraumverletzungen in die Diskussion geworfen hatte. Auch deshalb glaube ich, weil man jetzt eher so eine 360-Grad-Verteidigung anstrebt. Also nicht nur aus einer Richtung, aus Osten kommende Drohnen abwehren können will, sondern auch solche, die eventuell schon in ein NATO-Land geschmuggelt wurden. Also der neue Name lautet jedenfalls European Drone Defense Initiative oder auch EDI abgekürzt, etwas weniger dramatisch als Drohnenwall, dafür etwas bürokratischer, aber vermutlich auch passender. Beinhalten soll der Plan jedenfalls, dass die Europäer ein mehrschichtiges System aufbauen, das Drohnen erkennen, verfolgen und ausschalten kann. Dass es die technischen Möglichkeiten dazu gibt, steht außer Frage, hatten wir auch schon darüber berichtet. Man müsste halt all das in Auftrag geben und beschaffen. Und der Zeitplan dafür ist durchaus sportlich. Der Beschluss soll noch in diesem Jahr fallen durch die EU-Mitgliedstaaten, Anschaffung der Systeme dann im kommenden Jahr, von denen einige schon einsatzfähig sein sollen Ende 2026 und bis Ende 2027 soll das dann komplett tatsächlich hochgezogen sein. Und warum das alles nötig ist aus EU-Sicht, erläutert nochmal die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.
Russia has no capacity to launch an attack on European Union today, but it could prepare itself in the years to come. Danger will not disappear, even if the war in Ukraine will end.
Russland hat nicht die Möglichkeiten, einen Angriff auf die EU zu starten heute, aber es kann sich in den nächsten Jahren darauf vorbereiten. Die Gefahr wird nicht verschwinden, auch wenn der Krieg in der Ukraine endet, warnt Kaja Kallas. Knackpunkt bei der ganzen Sache scheint mir nach wie vor zu sein, neben der Geldfrage natürlich, eine Frage, die ich hier vor kurzem schon mal aufgeworfen hatte, nämlich wie koordiniert man das eigentlich alles mit der NATO? EU und NATO betonen zwar stets ihre innige Partnerschaft und sie nehmen ja auch gegenseitig an ihren Sitzungen teil, wie auch diese Woche, aber immer wieder erinnert mich das so ein bisschen an die Diskussion, die wir schon vor Jahren hatten. Wie lassen sich eigentlich Doppelstrukturen EU und NATO vermeiden? Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte in Brüssel diese Woche übrigens verkündet, was in der ganzen Wehrdienst-Losverfahren-Debatte, Anna, so ein bisschen unter dem Radar blieb, dass Deutschland in den nächsten Jahren 10 Milliarden Euro in Drohnen investieren werde. Dabei gehe es um alle möglichen Arten von Drohnen, also auch um Angriffsdrohnen, hat Pistorius gesagt. Das also, nachdem die Bundeswehr ja im Frühjahr erstmalig überhaupt bei zwei Herstellern sogenannte Kamikaze-Drohnen, also Loitering Ammunition, bestellt hatte. Und noch eine Ankündigung hat Boris Pistorius gemacht, und zwar die, dass Deutschland die Führung beim sogenannten European Air Shield übernehmen könnte. Es soll in Europa ja ein mehrstufiges Flugabwehrsystem inklusive Sensorik aufgebaut werden. Auch das gehört zu den EU-Plänen. im Verbund mit der NATO gegen alle Art von Bedrohung aus der Luft soll dieses System schützen. Und dass Deutschland da eine gewisse Rolle spielt, macht Sinn, weil es ja gerade das Arrow-3-System aus Israel beschafft, das eben gegen anfliegende Raketen bis zu einer Höhe von 100 Kilometern schützen kann. Und da hatte Deutschland ja bereits angeboten, dass andere europäische Länder auch unter diesen Schirm schlüpfen könnten. Also haben wir als Teile 1 und 2 des EU-Pakets diese Drohnenabwehr EDI, dann das Air Shield-Programm und dann kommen noch zwei weitere Initiativen der Europäischen Union hinzu, die die EU noch unter Dach und Fach bringen will, möglichst bald die sogenannte Eastern Flank Watch zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten der östlichen EU-Mitgliedstaaten und das European Defense Space Shield, um den Schutz europäischer Satelliten sicherzustellen.
Ja, ist interessant, ne, dass die Europäer jetzt nach 3,5 Jahren Krieg mit vielen Drohnen in der Ukraine auch mal in die Puschen kommen, was die Drohnen angeht. Weil ja wirklich, wenn man auf Europa schaut, die Ukraine das Land ist, das sich am besten mit Drohnen auskennt, ja auch enorme Entwicklungen da gemacht hat, auch bei Forschung und Entwicklung und den Einsatz von Drohnen. Dann lass uns aber jetzt auch noch mal auf die Ukraine schauen, und zwar auf die militärische Lage dort.
Da bleibt es dabei, dass Russland weiter gezielt versucht, die ukrainische Energieinfrastruktur, soweit es geht, zu zerstören vor dem anbrechenden Winter mit Drohnen und Raketenangriffen. Dass es dabei auf zivile Opfer keinerlei Rücksicht nimmt, wissen wir. Das Investigativportal Tochny hat errechnet, dass alleine in der Stadt Cherson seit 2023 fast 3000 Zivilisten getötet wurden bei solcherlei Luftangriffen. Angesichts dessen erscheint es einigermaßen zynisch, dass der Kreml immer wieder die Propaganda-Erzählung zu verbreiten sucht. Man versuche sich dabei nur für ukrainische Drohnenangriffe zu revanchieren. So geschehen jetzt auch nach dem Trump-Putin-Telefonat von Seiten des Putin-Beraters Juri Uschakow. Die Ukraine wehrt sich in der Tat mit gezielten Angriffen auf russische Ölraffinerien. Auch in der Nacht zu diesem Freitag gab es offenbar erneut einen Angriff auf der Krim. Und solcherlei Attacken führen in der Tat zu Benzinknappheit, setzen Putin also unter Druck, sind aber, das finde ich, ist zur Einordnung wichtig, nicht vergleichbar mit den Drohnen- und Raketenschwärmen, die Russland Nacht für Nacht in Richtung Ukraine schickt und die ja ein wichtiges Zermürbungswerkzeug für Putin darstellen, weil Russland an den Frontlinien im Osten des Landes nur sehr langsam und verlustreich vorankommt. Ja, die russische Armee hat sich gefährlich nah an die Stadt Konstantiniewka im Donbass herangearbeitet und in Pokrovsk, über das wir ja so oft berichten, in Donetsk, wird bereits in der Stadt auch gekämpft. Aber insgesamt bleibt es dabei, dass die ukrainischen Verteidigungslinien weiterhalten.
Ja, Kai, vielen Dank. Und ich spreche jetzt mit einem deiner früheren Kollegen hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt. Es ist Uli Haug. Er ist einer der Verteidigungsexperten hier bei uns im Haus. Uli, schön, dass du nach dieser wilden Woche Zeit für uns hast. Uli, du warst ja am Montagabend in unserer ARD-Sendung Mitreden. Das ist eine Anrufsendung aller ARD-Radios. Und da ging es um die Wehrpflicht. Und du hast mir danach erzählt, bei vielen Anrufern war die Verwirrung sehr groß. Warum?
Weil schlicht und einfach die Kommunikation der Bundesregierung und auch der Fraktionen im Bundestag sehr schlecht gewesen ist. Es ist übers Wochenende bekannt geworden, dass es möglicherweise mit Blick auf diesen Wehrdienst ein Losverfahren geben könnte. Da gab es aber noch nicht so viele Details. Und dann haben natürlich alle spekuliert, was könnte das für mich heißen? Also bedeutet das, dass ich dann aus meinem kompletten Jahrgang beispielsweise einfach ausgelost werde und dann zur Bundeswehr muss? Und all diese Fragen sind eben gekommen. Und das Thema Wehrdienst, freiwilliger Wehrdienst, ist ja erstmal geplant, hat dann auch wirklich Fahrt aufgenommen. Wir hatten sehr viele Anrufe. Vor allem junge User haben da wahnsinnig viele Fragen gehabt, auch sehr komplexe Fragen, wann es eben im Zweifelsfall für sie ernst werden könnte.
Oh, dann lass uns doch mal für Entwirrung sorgen. Auch deswegen sitzen wir an diesem Freitag zusammen. Und als erstes die Frage, die klingt banal, aber warum brauchen wir denn überhaupt ein neues Wehrdienstgesetz?
Also auf der einen Seite haben wir natürlich diese latente russische Bedrohung und auf der anderen Seite gibt es klare Vorgaben auch der NATO, was wir für die Landes- und Bündnisverteidigung eben vorhalten, leisten müssen. Und da sind die Zahlen klar definiert. 260.000 aktive Soldaten bis 2035. Davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Wir liegen irgendwo bei 180.000, 183.000. Also das ist eine riesige Lücke, die da zu schließen ist. Und da kommen eben dann auch nochmal Reservisten dazu, rund 200.000. Und auch da sind wir schlicht und einfach meilenweit von entfernt. Und die Zeit drängt im Endeffekt. Und deswegen hat man sich jetzt schon bei der Ampel, da ist das aber nicht mehr zustande gekommen, und jetzt eben in dieser schwarz-roten Regierung darauf verständigt, dass man eben das Wehrdienstgesetz modernisieren will.
Und wenn wir so auf die Zahlen gucken, du hast das gesagt, zurzeit so um die 180.000, 183.000 Soldatinnen und Soldaten, und letztendlich versucht die Bundeswehr ja schon seit Jahren auf 203.000 zu kommen, und das hat nicht wirklich hingehauen. Also deswegen auf 260.000 zu kommen, ist halt ein Riesenbrett.
Ist ein Riesenbrett, und wenn man das hochrechnet jetzt in den nächsten 9 Jahren, würde das ungefähr, wenn man es ganz einfach rechnet, 10.000 neue Soldatinnen und Soldaten wirklich in der Bundeswehr bedeuten. Also nicht in der Reserve, sondern in der Bundeswehr. Und so einfach ist die Rechnung aber dann natürlich auch nicht, weil wir jedes Jahr natürlich auch Abgänge haben. Auch das muss berücksichtigt werden. Und möglicherweise sind es dann tatsächlich pro Jahr auch wirklich mehr als 10.000, die zur Bundeswehr kommen müssen.
Ja, und wenn wir auf die Bundeswehr schauen, auf die Soldatinnen und Soldaten, die sind ja auch vergleichsweise alt, ohne jemanden so nahe treten zu wollen. Aber da gehen jetzt einfach auch viele in Rente.
Genau, der Altersdurchschnitt in der Bundeswehr ist relativ hoch, und das ist natürlich dann, wenn es tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, auch ein Nachteil. Insofern ist das ein Punkt, der sicherlich da auch mit reinspielt. Ja.
Gucken wir auf die schwarz-rote Koalition. Also die gibt es ja nur, weil die Ampel auseinandergeflogen ist. Das war ja vergangenes Jahr am 6. November. Und just an dem Tag, es war ein Mittwoch, da hatte ja das damalige Ampelkabinett den Wehrdienstgesetzentwurf verabschiedet, und dann ist ja halt alles auseinandergeflogen. Ja. Und jetzt haben wir die schwarz-rote Koalition, und im Koalitionsvertrag sind sie sich ja auch schon nicht einig gewesen. Sag uns noch mal kurz, weißt du, wie guckt die SPD da drauf und wie guckt die Union auf den Wehrdienst bzw. die Wehrpflicht?
Da gibt es ganz unterschiedliche Grundsatzpositionierungen. Die SPD hatte einen Parteitag, und da wurden so ein bisschen dem Verteidigungsminister Boris Pistorius auch die Knebel angelegt. Er soll eben das alles mit einem freiwilligen Wehrdienst schaffen. In der Union gibt es da Zweifel, dass man das schaffen kann, eben auch, weil das in den letzten Jahren ja auch nicht so richtig funktioniert hat. Insofern hätte man da eben zumindest mal gerne einen Mechanismus, was passiert denn, wenn das mit der Freiwilligkeit nicht klappen sollte. Und jetzt war die Situation die folgende, dass wir Ende August, am 27. August, eine besondere Kabinettssitzung hatten im Bundesverteidigungsministerium. Das erste Mal seit 30 Jahren. Der NATO-Oberbefehlshaber war da, der Generalinspekteur der Bundeswehr, alle waren sie da. Und danach wurde eben dieser Vorschlag, dieser Gesetzentwurf von Boris Pistorius für einen freiwilligen Wehrdienst vorgestellt, gemeinsam mit dem Kanzler. Im Vorfeld, das gehört auch zur Geschichte, gab es Einspruch von der Union, auch vom Außenminister Johann Badefuhl. Aber man hat danach eben gedacht, naja, die Dinge gehen ihren Weg. Und seit der Woche wissen wir eben, es war dann doch alles etwas komplizierter.
Ja, und das war ja schon ungewöhnlich, ne, mit diesem Ministervorbehalt von Johann Badefuhl vor dieser Kabinettsentscheidung. Und eigentlich, wir hier in Berlin, da folgt ja immer alles so seinen Regeln. Und das heißt, das Kabinett verabschiedet einen Gesetzentwurf.
Genau.
Und dann kommt dieser Gesetzentwurf in den Bundestag, in das, wie es so schön heißt, normale parlamentarische Verfahren. Und das hätte ja eigentlich schon vergangenen Donnerstag sein sollen. Also jetzt nicht von dieser vergangenen Woche, sondern davor den Donnerstag. Und dann wurde das aber verschoben. Ziemlich überraschend für uns alle. Warum?
Genau, du hast einmal diesen Kabinettsvorbehalt von Johann Badefuhl angesprochen, um das nochmal zu erklären. Also der Außenminister hat da eben dieses Gesetz oder diesen Gesetzentwurf von Pistorius erstmal gestoppt. Das war das Erste, was relativ ungewöhnlich war und was auch auffallend war. Und er hat das auch sozusagen in Vertretung auch der CDU und CSU-Parlamentarier gemacht, um da eben nochmal deutlich zu machen, dass die Union sich eigentlich mehr verpflichtende Elemente wünscht. Und dann hat man eben sich auch nochmal auf eine Arbeitsgruppe geeinigt, die aus dem Parlament heraus mit Fachpolitikerinnen und Politikern besetzt war, also mit Verteidigungspolitikern vor allem, die auch nochmal eigene Vorschläge machen sollte. Und dann gab es eben da keine Einigung und man war noch nicht so weit und dann ist man auf die Bremse getreten und hat eben diese Einbringung dieses Wehrdienstmodernisierungsgesetzes nochmal um eine Woche geschoben. So, das ist nicht ungewöhnlich, das passiert immer wieder mal, aber zur Geschichte gehört eben auch, die Zeit drängt, weil man eben bis Ende des Jahres das alles in trockenen Tüchern eigentlich haben will und dann der sogenannte Freiwillige Wehrdienst ab 2026 auch tatsächlich umgesetzt werden soll.
Dann hatten wir diese Arbeitsgruppe, von der du gesprochen hast, wo ja Politiker von CDU, CSU und SPD drin saßen und ja eigentlich auch noch drin sitzen. Und die haben sich dann, du warst da im ständigen Kontakt, und die hatten sich dann schon mal im Großen und Ganzen Ende vergangener Woche zusammengefunden.
Die haben sich schon länger zusammengefunden. Im Endeffekt hat man Siemtje Möller, das war früher die parlamentarische Staatssekretärin unter Pistorius im Verteidigungsministerium und die ist jetzt eben stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der hat man den Auftrag gegeben, diese Arbeitsgruppe einzurichten und sich gemeinsam Gedanken zu machen. Und zwar ist das auch schon mindestens 6 Wochen her. Und dann hat man sich eben im kleinen Kreis hingesetzt und hat sich überlegt, wie könnte ein möglicher Kompromiss aussehen. Man hat auch nochmal sich Expertise eingeholt, weil ein großes Problem aus Sicht insbesondere Union das Thema Wehrgerechtigkeit war. Und das Thema Wehrgerechtigkeit lässt sich folgendermaßen erklären. Selbst wenn wir jetzt die Streitkräfte anwachsen lassen wollen bis 2035, bedeutet das immer noch, dass aus einem Jahrgang vor allem Männer eben nur zu einem geringen Teil zur Bundeswehr gezogen werden. Und das ist das Problem der sogenannten Wehrgerechtigkeit. Das war auch ein Grund, warum man die ursprüngliche alte Wehrpflicht ausgesetzt hat 2011, weil da eben am Schluss aus einem Jahrgang, das sind in Deutschland immer so grob über den Daumen gepeilt, 300 bis 350.000 Männer eben nur noch 13% gezogen hat. Und das war eben sehr, sehr willkürlich. Das war juristisch auch anfechtbar. Und dieses Problem der Wehrgerechtigkeit haben die Abgeordneten eben auch diesmal gesehen. Und deswegen haben sie sich eben Expertise geholt von Udo Di Fabio, einem sehr, sehr renommierten Verfassungsrechtler.
Früher
beim Bundesverfassungsgericht gewesen, genau. Und der hat ein 40-seitiges Gutachten geschrieben. Und ein Ergebnis dieses Gutachtens war es eben unter anderem, dass man dieses Problem der Wehrgerechtigkeit über Losverfahren möglicherweise lösen könnte.
Und mit diesem zusammengefunden meinte ich, dass sie so quasi auf der Zielgeraden Ende vergangener Woche waren.
Genau, die waren auf der Zielgerade und ich habe dann auch mit einigen davon gesprochen und die waren sehr, sehr, sehr zugeknöpft. Also die wollten eigentlich von ihrem Kompromissvorschlag, von ihrem Modell, was sie da erarbeitet haben, erstmal nicht öffentlich machen und das alles erst sozusagen wasserdicht haben und das alles auch nochmal rückkoppeln mit den Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD und auch mit dem zuständigen Verteidigungsminister. Also die haben aus meiner Sicht schon seriös gearbeitet. Umso überraschender war es dann, dass letztlich eben Teile zumindest dieses Losverfahrens bekannt geworden sind.
Das war vergangenen Sonntagabend und da war dann hier im Hauptstadtstudio schon, ich möchte nicht sagen eine gewisse Aufregung, aber es war auf jeden Fall eine gewisse Aufmerksamkeit, was denn da jetzt passiert ist. Und auch du hast dich da erkundigt mit diesem Losverfahren, weil wir das ja alle schon etwas überraschend fanden. Wehrpflicht und Losverfahren. Und was war dann die Idee dessen, was sich diese Gruppe überlegt hat?
Also am Ende hat sich ein vierstufiges Modell herauskristallisiert. In der ersten Stufe will man weiterhin auf diesen freiwilligen Wehrdienst von Boris Pistorius setzen. Also daran hat sich nichts geändert.
Und das ist ja, kann man glaube ich gar nicht häufig genug sagen, wenn genug Soldaten, also Freiwillige zusammenkommen, dann würde auch erstmal gar nichts
greifen. Dann würde gar nichts passieren. Und zu diesem freiwilligen Wehrdienst vielleicht noch ergänzend, da wird es einen Fragebogen geben an jeweils einen ganzen Jahrgang, der dann entsprechend 18 Jahre alt ist, also an Männer und an Frauen. Männer müssen eben diesen Fragebogen ausfüllen, Frauen können ihn ausfüllen und dadurch, dass man den Wehrdienst attraktiver machen will, also indem man beispielsweise die Besoldung extrem nach oben anhebt, war oder ist eben die Hoffnung von Verteidigungsminister Pistorius genügend Freiwillige zu finden. Und zu diesem Gesamtbild, das noch als kleine Ergänzung, er kann auch nicht ohne Ende ausbilden. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu, weil die Bundeswehr eben nach Aussetzung der alten Wehrpflicht jetzt auch wieder die Strukturen schaffen muss.
Also Kasernen,
genau.
Ausbilder, Waffen,
Ausrüstung. Klamotten, ja. Schuhe, Helme, alles.
Genau, das zwischengeschoben, gehen wir wieder zurück zu diesen,
zu den Stufen.
Weil ja plötzlich dieses Bild entstand in den Köpfen vieler, es würde jetzt komplett eine Lotterie geben. Und dafür nur zu sagen, im Großen und Ganzen für die ersten Jahre gehen ja die meisten davon aus, dass es freiwillig hinhauen würde, die Zahlen zu erreichen, die Pistorius erreichen wollte.
Genau, also in der ersten Stufe, wie erwähnt, dieser freiwillige Wehrdienst. Wenn sich hier nicht genügend melden, sollte es eine zweite Stufe geben. Da sollte quasi gelost werden, wer zum einen sich mustern lassen muss und wer dann nochmal in der Folge eine direkte Ansprache auch von der Bundeswehr bekommt. Also nach dem Motto, könnten Sie sich vielleicht nicht doch vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen. Auch das alles nochmal auf freiwilliger Basis. Dann gibt es eine dritte Stufe, wenn auch das nicht gereicht hätte, in der man eben sagt, man lost erneut und macht dieses Losergebnis dann eben verpflichtend. Und das war dann eben diese Stufe, die für so viel Aufregung gesorgt hat, weil es eben aus Sicht mancher Oppositionsparteien nicht sein könne, dass man bei so einer wichtigen Frage, wo es ja im Ernstfall auch um Leben und Tod geht, sozusagen ausgelost werden kann. Und in der vierten Stufe, wenn wir dann wirklich im Spannungsfall sind oder im Verteidigungsfall sind, dann sollte im vierten Schritt die alte Wehrpflicht wieder eingeführt werden.
Also komplizierte Stufen, da muss man schon ganz genau zuhören. Und wir sind jetzt am Anfang der Woche, wir sind am Dienstag, am vergangenen Dienstag und eigentlich verhandeln die beiden Fraktionen, es sind auch Fraktionssitzungen und alle sind in der Erwartung, dass jetzt dieses etwas komplizierte Vier-Stufen-Modell verabschiedet würde. Und wir haben am Dienstag gewartet, 17 Uhr, 17.30 Uhr würden die Fraktionschefs bzw. die Teilnehmer dieser Gruppe vor die Presse treten und sagen, so, das ist jetzt unser Kompromiss. Und das ist dann nicht passiert, Uli.
Das ist nicht passiert. Es hat am Montagabend nochmal in kleiner Runde auch mit dem Verteidigungsminister Absprachen, Gespräche gegeben. Und jetzt gehen die Geschichten eben auseinander. Da heißt es auf der einen Seite, man sei sich einig gewesen, dass man das so machen würde. Es gibt auch gegenteilige Behauptungen, dass man eben sich nicht eins gewesen ist oder dass man zumindest da unterschiedliche Positionierungen immer noch hat. Und dann ist eben dieser Dienstag gekommen und man wollte das erstmal den Fraktionen in den Fraktionssitzungen präsentieren. Bei der Union, CDU und CSU ist das problemlos durchgegangen und bei der SPD kam es dann eben offensichtlich auch zur Intervention von Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister. Da gab es dann eine sehr offenbar sehr emotionale Sitzung und in der Folge hat man eben dann diese Pressekonferenz abgesagt und das Chaos war quasi kommunikativ erstmal perfekt, weil jetzt natürlich auch die Menschen draußen überhaupt nicht mehr wussten, was ist denn jetzt überhaupt geplant. Und auf der anderen Seite hat sich eben mal wieder der Eindruck gezeigt, dass diese Regierung eben auch möglicherweise sehr zerstritten ist und es nicht auf dem normalen linearen Weg hinbekommt.
Weil der normale Weg wäre ja gewesen, du nimmst dieses Gesetz, diesen Gesetzentwurf, über den wir gesprochen haben, von Ende August und du gehst mit ihm in den Bundestag und da gibt es dann die erste Lesung, so heißt das immer. Da wird der Gesetzentwurf beraten, an den Verteidigungsausschuss überwiesen und dann kommen Anhörungen. Also was wir uns ja hier auch dann fast jeden Tag gefragt haben, was für einen Schaden verursachst du jetzt mit dieser Diskussion? Und du hast ja den Eindruck auch schon erwähnt, der nach außen aufgetreten ist, schlechter Eindruck der schwarz-roten Koalition und dann aber auch noch diese Zerstrittenheit innerhalb der SPD-Fraktion. Auf der einen Seite Siemtje Möller, auf der anderen Seite der Verteidigungsminister. War das nötig, Uli?
Also aus meiner Sicht habe ich eher den Eindruck, dass es der Sache an sich, was diesen Wehrdienst, ob freiwillig oder verpflichtend angeht, geschadet hat, weil es eben für sehr, sehr viel Unklarheit gesorgt hat. Das hat sich eben auch an diesen Call-in-Sendungen, die wir gemacht haben, gezeigt. Die Menschen haben sehr, sehr viele Fragen und teilweise haben wir, muss man auch ehrlich sagen, die Politiker nicht so richtig durchgeblickt, um was es überhaupt geht. Das gehört zur Geschichte auch dazu. Also es war schlicht und einfach schädlich. Es war unnötig. Mir ist abschließend auch nicht klar, wer ein Interesse daran haben sollte oder was der Vorteil gewesen ist, dass man das jetzt alles so eskalieren hat lassen. Ich glaube, insgesamt Menschen, die sich mit dem Gedanken getragen haben, möglicherweise einen freiwilligen Wehrdienst zu leisten, hat diese Diskussion eher abgeschreckt.
Dass die für große Verunsicherung gesorgt haben, das ist, glaube ich, den Fraktionen von Union und SPD auch aufgefallen. Wir hatten jetzt am Donnerstag die erste Lesung, also da, wo es eigentlich anfangen sollte mit dem parlamentarischen Verfahren. Und wie hast du diese erste Lesung, diese erste Bundestagsdebatte, die ja auch erstaunlich kurz war, ne? Gerade mal knapp 40 Minuten, wie hast du die wahrgenommen?
Ja, genau. Also man hat versucht, das Ganze wirklich auch klein zu kochen. Das hat man an der Tagesordnung gesehen. Man hat es am späten Nachmittag gemacht, was auch eher ungewöhnlich ist. Und man hat es eingedampft zeitlich. Und sowohl der Verteidigungsminister als auch diese Fachpolitiker waren alle sehr auf Versöhnung angelegt. Ihre Reden waren so angelegt. Man hat sich gegenseitig gedankt und man war sehr, sehr zurückhaltend. Der Verteidigungsminister, der ja große Probleme hatte mit diesem Losverfahren, hat sich verhandlungsoffen gezeigt zumindest. Deswegen muss man auch die Frage stellen, warum es dann so einen Knall gebraucht hat im Vorfeld. Jetzt hat er gesagt, ja, das passiert alles im parlamentarischen Verfahren und da wissen wir eben, nichts geht so in den Bundestag, wie es dann am Ende dann nochmal rausgeht. Also da finden schlicht und einfach auch nach den Expertenanhörungen Veränderungen statt. Da war auf einmal bei Schwarz und Rot, sage ich jetzt mal, relativ viel Harmonie. Und die Opposition hatte natürlich versucht, weiterhin auf dieses Losverfahren da einzuschlagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlicherweise sagen, was dieses Problem der sogenannten Wehrgerechtigkeit angeht, sind da auch keine konkreten Vorschläge gekommen. Also das ist ein Problem, das ist ein juristisches Problem, ein Gerechtigkeitsproblem. Für das es eben auch, weil die Verfassung so ist, wie sie ist, keine einfachen Lösungen gibt.
Und dazu muss man dann ja auch noch sagen, das, was Pistorius ja möchte mit diesem Gesetzentwurf und die Regierung möchte, ist, dass sie sich ein umfassendes Bild über die jungen Männer macht, die in einem Jahrgang da sind. Deswegen ja dieses mit dem verpflichtenden Fragebogen, dass du antwortest, dass man überhaupt weiß, wer ist denn da. Weil das ist ja auch eine Folge gewesen von dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011, dass auch die ganzen Daten, die es über
die Wehrerfassung,
die ganzen Daten, sie sind perdu, die sind weg. Und deswegen, wenn du in eine brenzlige Situation kommen solltest als Bundesrepublik Deutschland, weißt du gar nicht ganz genau, wer denn deine Männer sind, die für dich tendenziell in Frage kämen zum Kämpfen, zum Verteidigen oder zum Bewachen.
In der Tat, das ist ein Problem und das ist auch ein Knackpunkt im Endeffekt. Boris Pistorius hat ja in seinem Vorschlag klar gemacht, spätestens Mitte 2027 möchte er eben, unabhängig, wer sich freiwillig meldet oder nicht, dass eben die Männer wieder aus einem Jahrgang gemustert werden, damit er ein breites Bild hat, wie sehen diese Jahrgänge aus, welche Skills bringen die mit, wie fit sind die und so weiter und so fort. Das heißt, damit er eben auch ein Bild hat oder damit die Bundeswehr ein Bild hat, auf wen könnte ich im Zweifelsfall, wenn es wirklich ernst wird, zurückgreifen. Bei der Union hat man das etwas lockerer gesehen, um es mal vereinfacht auszudrücken. Also da war man im ersten Schritt gar nicht so sehr auf diese Musterung von ganzen Jahrgängen eingegangen, sondern da sagt man eben, wenn eh schon alle diesen Fragebogen verpflichtend ausfüllen müssen und wenn sich eben diese Freiwilligen auch mustern lassen müssen, dann haben wir schon erste Daten und können eben aus diesen Daten erstmal ableiten, wie fit die sind, welche Skills die haben, auch mit Blick auf Technik zum Beispiel. Also beim möglichen Konflikt werden natürlich Drohnenführung oder KI und solche Dinge werden natürlich immer wichtiger. Insofern gibt es da unterschiedliche Auffassungen, was beispielsweise den Bedarf an vollständiger Musterung angeht. Es gibt unterschiedliche Positionierungen, was die Aufwuchspfade angeht. Also wie schafft man von 183.000 auf 260.000 Soldaten zu kommen? Da will die Union zum Beispiel, dass man das festschreibt, dass man sagt, so und so viele Soldatinnen und Soldaten pro Jahr müssen dazukommen, konkrete Zahlen, damit das alles auch messbar und nachvollziehbar ist.
Und dagegen sträubt sich ja der Verteidigungsminister.
Da heißt es dann immer, nun ja, der Generalinspekteur würde dann schon wissen, was es für Bedarfe gibt. Ja, da ist sicherlich was dran. Auf der anderen Seite würde es natürlich den politischen Druck auf Boris Pistorius enorm erhöhen, wenn da auf einmal konkrete Zahlen oder zumindest Zahlenkorridore drinstehen würden. Dann könnte man ihn natürlich politisch unter Druck setzen und sagen, hallo, Herr Pistorius, Sie haben es in diesem Jahr eben nicht geschafft, genügend Freiwillige zu finden. Also das sind so diese kleinen politischen Scharmützel, die da auch mit reinspielen.
Und der große Dissens dahinter ist eben, was du gesagt hast, die SPD möchte es zunächst bei einem Freiwilligendienst belassen. Und wir gucken auf diese Legislaturperiode, die noch 3,5 Jahre dauert. Und die möchten da partout nichts dran ändern. Und der Union ist das zu wackelig. Die sagen, wir können uns das nicht leisten. Wenn wir sehen, es kommen nicht genügend Freiwillige, müssen wir jetzt schon was Verpflichtendes in das Gesetz reinschreiben. Und das ist irgendwie so der Knackpunkt.
Das ist der Knackpunkt. Und dieser Kompromiss hat eben vorgesehen, dass zwischen freiwilligen Wehrdienst und dem alten flächendeckenden großen Wehrdienst noch Zwischenschritte eingebaut sind. Also das war eigentlich die Überlegung, auf die man sich dann bei den Fachpolitikern zumindest geeinigt hat.
Wie hast du denn jetzt Boris Pistorius wahrgenommen in dieser ganzen Debatte?
Also aus meiner Sicht war er derjenige, der am ehesten ein Interesse daran haben konnte, dass dieses Losmodell zumindest mal in Frage gestellt werden würde, weil er schlicht und einfach das eben für nicht tauglich hält und weil er eben da auch kein Fan von ist. Und da gibt's auch aus seiner Sicht durchaus Gründe. Also wenn wir einfach dann losen würden, wenn wir nicht genügend Freiwillige finden, dann müsste er natürlich, die da ausgelost werden, auch letztlich in die Truppe integrieren. Und er weiß natürlich da auch nicht, wen er bekommt. Also welche Fähigkeiten dann letztlich diese ausgelosten Soldaten für ihn haben. Er will ja für sich möglichst motivierte Kandidaten haben und die dann möglicherweise auch noch gut ausgebildet sind. Und das ist natürlich mit diesem Losverfahren in dem Schritt 3, in diesem verpflichteten Losverfahren, schwierig. Mhm. Also da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Aus meiner Sicht, nach allem, was ich auch aus dem parlamentarischen Prozess gehört habe, war er da, glaube ich, auch schon ziemlich dünnhäutig auch. Also zum einen, weil es eben diesen Ministervorbehalt gegeben hat am Anfang vom Außenminister. Dann ist sozusagen seine ehemalige parlamentarische Staatssekretärin damit betraut worden, nochmal einen Kompromiss zu schmieden, der abweichend ist von dem, was aus seinem Haus, aus dem Verteidigungsministerium gekommen ist. All das sind sicherlich Punkte, die für Boris Pistorius nicht so ganz einfach gewesen sind.
Und jetzt gab es die erste Lesung. Es gibt am 10. und 11. November eine ausführliche Anhörung.
In der Tat.
Das, glaube ich, wird für uns auch, also für uns Nerds hier in Berlin, ist das so wie ein toller Film, der gezeigt wird.
Und da haben die Grünen auch mal einen Punkt gemacht, indem sie eben auch mal junge Vertreter eingeladen haben. Also das kommt in dieser Debatte natürlich auch relativ zu kurz, dass diejenigen eben, die es am Ende betreffen wird, nämlich die Jahrgänge 2008 fortfolgende, dass die auch mal gehört werden. Also das hat natürlich auch auf eine Lebensplanung Einfluss und das wird dann alles in dieser Anhörung passieren. Da werden Juristen, da wird natürlich auch Experten aus dem Verteidigungsministerium, all das wird dann da angehört und dann werden die Experten sprechen.
Und dann sucht die Fraktion einen Kompromiss. Dann wird die ganze Zeit weiter daran gebastelt, wie kann ein Kompromiss aussehen, damit dann in der zweiten, dritten Lesung vor Weihnachten das alles geeint ist, dass es eine Mehrheit gibt und dann auch am 19. Dezember im Bundesrat kann. Ne?
In der Tat, ein Teil zumindest dieses ganzen Gesetzespaketes ist zustimmungspflichtig beim Bundesrat, weil es da um das Thema Wehrerfassung eben auch geht und Musterung und so weiter. Und dann ist eben Deadline 19. Dezember. Das ist die letzte Sitzung vor Weihnachten und bis dahin muss die Kuh vom Mais sein.
Jetzt haben wir ja viel Zeit damit jetzt gerade verbracht, über dieses komplizierte Verfahren und das Losverfahren zu reden. Kommunikativ ist so etwas wie Lotterie und Wehrdienst, glaube ich, eine schwierige Kombi. Also wenn wir was gelernt haben in der vergangenen Woche, dann ist es das. Jetzt haben wir die erste Lesung gehabt und du hast es ja auch beschrieben, wie zahm das da gelaufen ist und wie die sich auch da gegenseitig die Hand gereicht haben, zumindest so mit Worten. Ich würde fast sagen, viel Lärm um nichts, wenn es nicht doch um ein wirklich dickes Ding geht, nämlich die Wiedereinführung eines Wehrdienstes. Du hast gerade schon gesagt, es ist Schaden entstanden. Merkst du das auch bei den Politikern, Politikerinnen, mit denen du jetzt gesprochen hast in den vergangenen Tagen, dass denen das bewusst ist?
Also den Eindruck habe ich mittlerweile, ja, dass das denen bewusst ist. Auf der anderen Seite hat Boris Pistorius, glaube ich, auch in gewisser Weise recht. Das hat er jetzt eben im Bundestag und heute am Freitag auch nochmal im Bundesrat gesagt. Jetzt läuft die Debatte. Also dafür hat er auf jeden Fall mal gesorgt. Das war kommunikativ natürlich nicht der beste Start, weil viele Unklarheiten entstanden sind. Aber jetzt läuft tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte. Aus meiner Sicht endlich, was das alles mit der Zeitenwende auf sich hat und was das dann auch für jeden oder jede Einzelne letztlich bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Und das ist vielleicht das, was man positiv als Fazit ziehen kann. Und um das auch nochmal zu ergänzen, selbst wenn wir diese Losverfahren haben, gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu verweigern. Also das steht auch im Grundgesetz. Das darf auch nicht vergessen werden. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, aus Gewissensgründen den Kriegsdienst zu verweigern und Zivildienst beispielsweise zu machen. Und an diesem Freitagmorgen gab es eben auch Behauptungen, dass beispielsweise man dann auch als freiwillig Wehrdienstleistender im Ausland eingesetzt werden könnte. Das kam von der AfD. Da hat jetzt der Minister im Bundesrat auch nochmal gesagt, dass das eben nicht stattfinden wird. Also da hätte man im Vorfeld schon einige Fragen klarer beantworten können, beantworten müssen. Jetzt passiert es so peu à peu insgesamt für die Debatte. Ja, sie findet jetzt statt, aber sie hätte besser starten können.
Uli, hab ganz, ganz vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die vergangenen Wochen, in die vergangenen Tage und dass du uns das alles erklärt hast. Wir werden in Kontakt bleiben, wie das alles weitergeht mit dieser Debatte. Ganz vielen Dank für den Moment.
Gerne.
Und das war's jetzt für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Und wie immer freuen wir uns über Ihre Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Anna Engelke. Schönes Wochenende.